Guten Abend. Zu Beginn der Predigt möchte ich beten, ihr dürft sitzen bleiben. Jesus, du bist der, der uns hier zusammenführt. Und du bist der, der uns mitten in dieser Corona-Zeit diese Freiheit schenkt, dass wir uns als Gemeinde treffen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du diese Zeit, auf die du eine ganz besondere Verheißung legst, dass du sie gebrauchst, mitten in das hineinwirkst, hineinsprichst, was gerade los ist. Amen. Es ist nicht mehr das. Für alle Nicht-Schwaben hier im Raum und zu Hause habe ich es versucht, ein bisschen deutlicher zu formulieren. Es ist nicht mehr das, das hat ein Schwarzwälder gemeint, in der Nähe von Liebenzell, der sagt, ich erkenne mein Dorf nicht mehr. Es ist nicht mehr das, weil früher hast du alle im Dorf gekannt. Und plötzlich, warum auch immer, gibt es eine ganze Ladung an Menschen, die in sein Schwarzwalddorf ziehen. Es ist nicht mehr das. Man kennt das Dorf nicht mehr. Es hat so viel reingeschmeckte Leute. Sein Gedanke bei es ist nicht mehr das, der zuvor sehr positiv bewertete Grundzustand. Der ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr so, wie es vertraut und gut war. Vielleicht geht es dir mit deinem Dorf hier, wenn man schön Eich noch Dorf nennen darf, ähnlich. Manchmal kann man über so Aussagen schmunzeln und manchmal kommt es dann doch raus, ja, wurscht, egal ob 80, 50, 40, 30 oder ein Stück jünger, manchmal merkt man wirklich, Veränderung kann was Herausforderndes sein. Ich kenne Menschen, die freuen sich an jeglicher Form von Veränderung, weil immer wieder was Neues entdecken, kennenlernen, was Neues sehen, was Neues verstehen. Das ist gut. Und manchmal ist eben doch auch Veränderung ein Stück weit anstrengend. Eine Sache, die mich immer wieder aufregt, ist, wenn im Supermarkt meines Vertrauens plötzlich alles woanders steht als davor. Also wenn diese klassische Ideallinie durch den Supermarkt nicht mehr funktioniert, wo du genau weißt, an der Ecke das, da, dies, jenes, zack, und du bist zügig auch wieder draußen. Plötzlich findet man das Pesto nicht mehr. So ein Käse. Es ist nicht mehr das. Ja? Es funktioniert nicht mehr. Es rangiert ja eigentlich in der Kategorie der halbwegs verkraftbaren Veränderungen. Jetzt so seit starken 14 Monaten haben wir so einen kleinen Mitbewohner bei uns im Haus hier, so unser Sohn. Also wenn man so denkt, vor mehr als 14 Monaten, da hieß lang ausschlafen. Wirklich lang ausschlafen. Jetzt heißt lang ausschlafen, also richtig, richtig, richtig lange ausschlafen, 8.15 Uhr. Jeden Teen haut es da einfach rückwärts vom Stuhl. Bei dem Gedanke, 8.15 Uhr ist gleich ausschlafen. Ich hoffe, ihr hattet heute länger. Was sind die Veränderungen, die du in den letzten Wochen oder Monaten durchlebst? Erlebst oder durchlebst? Da gibt es diese Geschichte, die dafür sorgt, dass ihr alle dieses komische Teil im Gesicht habt. Vor mehr als 14 Monaten wäre man nie auf den Trichter gekommen, dass man dieses Ding Tag für Tag für Tag im Gesicht hat. Außer man ist vielleicht Zahnarzt oder so. Dass Corona plötzlich alles durcheinander schiebt. Ganz viele gewohnte, geliebte Abläufe nicht mehr funktionieren. Du kannst nicht einfach irgendwo geschwind jemand besuchen. Du kannst teilweise nicht einfach so geschwind in den Laden oder wo auch sonst hin. Plötzlich haben manche hier zu Hause nochmal einen Platz braucht für einen Schreibtisch. Plötzlich musst du hier von einem Tag auf den anderen wieder gucken, wie geht man mit dieser dummen Veränderung in der Schule um, dass jetzt wieder was anderes ist, als das, was noch letzte Woche lief. Es ist wahnsinnig anstrengend. Und zudem kommt ja nicht nur Corona, sondern du hast ja eigentlich auch mit jeder Lebensphase, dass plötzlich wieder was anderes ist. Diejenigen von euch, die das schon erlebt haben, was es heißt, von zu Hause auszuziehen, aus dem bequemen Hotel Mama weg ins Studieren oder woanders arbeiten, vom Studieren in Beruf, von dem, dass man alleine ist, plötzlich zu zweit zu sein, von dem, dass man eben zwei war und plötzlich drei oder irgendwann vier oder mehr ist, von einem vollen Haus wiederum in ein sogenanntes leeres Nest oder vom Beruf in schwäbischer Unruhestand. Es hat immer wieder eine Veränderung. Und manche davon sind gesund. Ich finde es gut, wenn manche Leute auch von zu Hause ausziehen und diesen Wechsel packen in eine eigene Wohnung. Es gibt Veränderungen, die sind einfach notwendig. Siehe Corona, plötzlich muss man gucken, wie schaffe ich von zu Hause. Und es gibt Veränderungen, die kommen ungeplant, die kommen überraschend oder auch schmerzhaft. Und eigentlich würdest du lieber auf sie verzichten, als die mitmachen zu müssen. Es ist die unbequeme Wirklichkeit, dass Leben immer wieder Veränderung ist. Und damit auch eine permanente Anpassungsleistung. Zu gucken, wie komme ich da damit jetzt zurecht. Und wenn diese Anpassung nicht mehr gelingt, wenn die klassischen Wege, wie du mit Veränderung umgehst, wenn die nicht mehr klappen, dann kommt es zur Krise. Dann klemmt es saumäßig. Und die Frage ist, was macht man? Wer hilft mir da dabei? Leben ist Veränderung. In dieser Predigtreihe zu Exodus ist genau das. Das Volk Israel wird aus seiner alten Heimat, aus dem Ort, wo sie aufgewachsen sind, von Gott rausgelöst in irgendetwas, das richtig wabbelig, unbekannt, unbequem ist, hinein in etwas, das sie noch nicht kennen. Es ist eine permanente Veränderung. Zusammen mit den Böblingern, mit den Ehningern ist diese Reihe gerade hier an verschiedenen Orten dran. Es ist eine Zeit der Umbrüche, der Aufbrüche. Und ein Text, in den ich mit euch heute einsteigen möchte, den findet ihr in Exodus 16, die Verse 1 bis 8. Wenn du deine eigene Bibel dabei hast, sei es auf dem Smartphone oder so richtig Buch mit Papier und so, schlag gern mit auf. Ich lese euch hier vor nach der Übersetzung der Basisbibel. Und da heißt es folgendermaßen: Die ganze Gemeinde der Israeliten brach von Elim auf und sie kamen in die Wüste Sin, die zwischen Elim und der Wüste Sinai liegt. Das war am 15. Tag des zweiten Monats, seit sie aus Ägypten gezogen waren. In der Wüste rebellierte die ganze Gemeinde gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen: Hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort saßen wir an den Fleischtöpfen und konnten uns satt essen. Jetzt habt ihr uns in die Wüste geführt, wo wir alle vor Hunger umkommen werden. Das sitzt. Der Herr sagte zu Mose: Ich will für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen und einsammeln, was es für den Tag braucht. Damit will ich sie prüfen, ob sie nach meiner Weisung leben oder nicht. Am sechsten Tag sollen sie zubereiten, was sie eingesammelt haben. Es wird doppelt so viel sein. Das sagten Mose und Aaron zu allen Israeliten: Heute Abend werdet ihr erkennen, es war der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat. Am Morgen werdet ihr sehen, wie herrlich der Herr ist. Denn der Herr hat gehört, wie ihr gegen ihn rebelliert habt. Wer sind wir denn schon, dass ihr gegen uns rebelliert? Weiter sagte Mose: Der Herr gibt euch am Abend Fleisch zu essen und am Morgen Brot, damit ihr satt werdet. Denn der Herr hat gehört, wie ihr gegen ihn rebelliert habt. Auf uns kommt es doch nicht an. Wenn ihr gegen uns rebelliert, rebelliert ihr gegen den Herrn. Mitten in der Wüste, nachdem sie schon ganz schön viel Veränderung erlebt haben, raus aus Ägypten, ob es der Pharao wollte oder nicht, nach 10 Plagen dürfen sie endlich raus. Sie ziehen durch die Wüste, kommen ans Schilfmeer, erleben, wie sie mehr oder weniger mit dem Rücken zum Wasser stehen. Sie machen diese Erfahrung mit diesem gigantischen Wunder, dass Gott das Schilfmeer teilt, sie hindurchziehen, ihre Verfolger im Wasser umkommen und sie stehen wahrscheinlich mit wahnsinnig viel Adrenalin, mit einem pochenden Herz auf der anderen Seite des Schilfmeers und loben Gott dafür, wie er für sie sorgt, wie er sie gerettet hat. Sie ziehen durch die Wüste, es ist immer wieder ein Thema, dass sie Wasser brauchen und an verschiedensten Stellen versorgt sie Gott. Und nun sind sie, ja, wo sind sie eigentlich? Mitten in der Wüste. Ich bin ein Mensch, der gerne Karten sieht. Irgendwie, um so ein bisschen eine Vorstellung zu haben, wo bin ich eigentlich unterwegs? Macht nicht nur beim Autofahren Sinn. Hier oben, vielleicht seht ihr diesen kleinen roten Punkt hier, wo sie irgendwo durchs Schilfmeer ziehen. Und heute, in dieser Geschichte, in dem Abschnitt, wo es ums geht heute, sind sie zwischen Elim und diesem Berg Sinai. Irgendwo hier drin, entweder orangene Route oder violette Route. Da mitten in dieser Wüste sind sie. Und sie kommen wahnsinnig ins, wie es bei Luther so schön heißt, ins Murren. Sie beschweren sich laut Hals. Das nochmal vorzulesen, wie sie rebellieren gegen Mose und Aaron. Dass sie sagen, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort saßen wir an den Fleischtöpfen und konnten uns satt essen. Und jetzt habt ihr uns in die Wüste geführt, wo wir alle vor Hunger umkommen werden. Das ist die Stimmung, das ist diese Situation. Es ist nicht nur ein bisschen schwäbisches Gebruddel, so ein Klump da, Hanna. Ich nehme das. Sondern es ist ein Murren. Das, was dahinter steht, das Wort, ist, das bedeutet, es ist eine waschechte Revolution am Laufen. Da geht es darum, die Leiter abzusägen. Was für einen Murks habt ihr bitte mit uns gemacht? Wir saßen früher an Fleischtöpfen in Ägypten. Auf gut Deutsch, früher war alles besser. Und jetzt, hier, sorgt ihr dafür, dass wir Dreck und Staub fressen und hier umkommen. Mitten in der Wüste. Ganz tolle Freiheit. Wenn man die Israeliten so hört, dann könnte man meinen, die wären in Ägypten über Jahre hinweg Tag für Tag am All-You-Can-Eat-Buffet gesessen. Ganz entspannt. Nichts war los. War alles gut. Am Anfang von Exodus heißt es, dass Gott das Schreien seines Volks hört und sich deswegen um sie kümmert, sie deswegen aus Ägypten rausbringen will. Aber hier, früher war alles besser. Und so haben sie hier eine wahnsinnige Fehleinschätzung am Laufen. Das Volk hat ein Problem, das aus zwei Teilen besteht. Zum einen schickt Gott sie in was Unbekanntes. Und die wissen noch nicht genau, wie es dort sein wird. Die wissen noch nicht, wie dieser Weg läuft. Und manchmal ist es ja so, dass man lieber das nimmt, was man kennt. Das ist vielleicht nicht gut, ja, das ist nicht ideal, aber man kennt es zumindest. Anstelle etwas zu nehmen, das scheinbar gut ist, aber das ich noch nicht kenne. Lieber der Spatz in der Hand als der Truthahn auf dem Autodach. Ja? Oder so ähnlich. Das ist diese Situation. Du kommst in was Verändertes. Und das Neue, das ist irgendwie noch nebulös. Du weißt noch nicht genau, wie das wird. Was braucht es noch alles, bis wir dort sind? Das ist ein Teil. Und zum anderen fehlt es ihnen an was Grundlegendem. Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Da ist was dran. Es ist ein Unterschied, wenn du den ganzen Tag am Arbeiten warst und nichts essen konntest. Oder du hast einen Sonntagmittag, gerade ordentlich Mittagessen. Und es entfaltet sich nicht nur eine Träge, sondern auch eine Zufriedenheit. Es ist ein Unterschied. Diese zwei Dinge kommen bei ihnen zusammen. Dieses hineingeschickt waren in etwas Unbekanntes und dieses Grundbedürfnis, an dem es scheinbar klemmt. Es gibt einen Ausleger, der sagt, eigentlich haben die überhaupt keinen Grund gehabt zu meckern. Denn im Kapitel 17, ein Kapitel weiter, da kommen sie zu Mose und sagen, Mose, wir brauchen Wasser für unsere Nutztiere. Und ich so, ihr habt Nutztiere. Die haben sehr wahrscheinlich nicht hier das klassisch süddeutsche Fleckvieh irgendwie, das im Stall steht und Mu macht. Sie haben irgendwie Ziegen oder Schafe oder was weiß ich. Die Dinger geben Milch. Aus der Milch könnte man Käse oder was weiß ich machen. Sie könnten zur Not eben die Tiere auch mal zumindest teilweise schlachten. Es gäbe zumindest zum Teil Möglichkeiten. Und der Ausleger geht so weit, dass er sagt, die Israeliten verwechseln das, was sie wollen, mit dem, was sie brauchen. Er geht noch weiter und sagt, das ist die Quelle unserer Unzufriedenheit, zu denken, die Dinge, die wir wollen, sei auch die Dinge, die wir wirklich brauchen. Bei ihnen, beim Volk Israel, wurscht egal, ob jetzt dieses Nutztierzeug komplett gereicht hätte, um sie zu versorgen. Bei ihnen wächst diese Haltung, in der es darum geht, zu murren, die Revolution anzuschieben, eine Revolte anzuschieben. Eigentlich nicht gegen Mose und Aaron. Eigentlich ist es eine Revolution gegen Gott. Eigentlich ist diese Haltung, du tust nicht, was ich will. Du tust nicht, was ich will. Und das bringt sie in diese Situation. Und das Ganze sorgt für eine ganz widerliche Mischung bei ihnen. Da ist diese Unzufriedenheit, da ist dieses verzerrte Bild der Vergangenheit. Früher war alles top in Ägypten. Es entsteht diese Revolution gegen Gott. Und sie gehen so weit, dass sie sagen, Gott, hättest du uns nicht befreit, hättest du uns einfach in Ägypten sterben lassen, es wäre besser gewesen. Eine wahnsinnige Veränderung. Wie reagierst du drauf, wenn Gott dir eine Veränderung zumutet? Wie reagierst du drauf, wenn Gott dir eine Veränderung zumutet? Vielleicht hast du aus dem Einstieg noch eine Geschichte im Kopf, die für dich gerade ein Thema ist. Und wenn eine Veränderung mehr und intensiver ist als ein umgeräumter Supermarkt, dann kann einem das manchmal nicht nur eine runzlige Stirn bringen, wenn man denkt, wie mache ich jetzt weiter? Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen drauf. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, hey, ich schaue wehmütig und sehnsuchtsvoll zurück. Das war früher wirklich besser. Manchmal war es sogar früher wirklich besser. Wenn du sagst, früher hatte ich keine Schmerzen im Knie, dann war es früher besser mit deinem Knie. Definitiv. Dieses Zurückgucken, zu sagen, oh, wäre ich doch noch in der Situation. Dann gibt es Menschen, die sind so unterwegs, dass sie sagen, ich reagiere mit mehr Anstrengung. Gott, der soll sehen, dass ich das hinbekomme. Ich will stark sein, damit Gott mehr oder weniger stolz auf mich ist. Eine weitere Reaktion ist, und das passiert ganz schnell und das ist vielleicht auch ein normaler Reflex, dass plötzlich nur noch alles auf diese eine Sache gerichtet ist. Das ist ein bisschen wie nachts oder abends nach einem wirklich guten Abend mit einem guten Abendessen, gutes Abendprogramm, du durch die dunkle Wohnung läufst und es hinbekommst, im Dunkeln auf einen Duplo-Stein zu steigen. Noch fieser, normaler Lego. Was da passiert im Dunkeln ist, du tappst auf dieses eine kleine Teil und da kann vorher alles so gut gewesen sein, wie es sein will. In diesem Moment konzentriert sich der Schmerz Vollgas auf diese eine Stelle in deinem Fuß. Und plötzlich ist es wurscht egal, dass es eigentlich ein richtig guter Abend ist, dass einem sonst nichts wehtan hat, dass alles okay war. Plötzlich ist alles schwupps fokussiert auf diese eine Sache. Ist gut, wenn dein Körper diese Reaktion hat, ja, biologisch betrachtet sinnvoll. Aber wenn in dem, was gerade nicht läuft, nur noch der Blick da drauf geht, dann geht mir wahnsinnig viel verloren, was auch da ist, was auch eine Berechtigung hat. Vielleicht irritiert dich Veränderung. Vielleicht irritiert dich Gott in der Veränderung. Vielleicht geht es sogar in die Richtung, dass so ein Gedanke kommt wie beim Volk Israel. Gott, warum tust du nicht, was ich will? Auch das gibt's. Warum tust du nicht, was ich will? Beim Volk Israel reagiert Gott. Er reagiert und er handelt. In Versen 4 und 5 heißt es dann einfach von Gott recht kurz und knapp: Ich will für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen und einsammeln, was es für den Tag braucht. Damit will ich sie prüfen, ob sie nach meiner Weisung leben oder nicht. Am sechsten Tag sollen sie zubereiten, was sie eingesammelt haben. Es wird doppelt so viel sein. Auf gut Deutsch, Gott versorgt sie. Er reagiert da drauf. Er versorgt sie mit Brot vom Himmel, diese kleinen Körner, die am nächsten Tag überall rumliegen, das, was in der Bibel Manna genannt wird. Er versorgt sie und sogar so, dass das, was sie am sechsten Tag einsammeln dafür und verarbeiten, dass das für den Sonntag reicht. Dass du nicht da auch noch kochen musst, sondern das, was du am sechsten Tag machst, das reicht am siebten. Sie erleben, wie Gott sie versorgt. Und der Gedanke, der dahinter steht, der sich durch diese Geschichte, durch das Erkennen durchzieht, ist nachher der, dass sie sagen, es ist Gott, der uns durch diese Veränderung führt. Es ist Gott, der uns durch diese Veränderung führt, durch diese ganze Geschichte, die wir hier jetzt schon mitgemacht haben. Und er wird es sein, auch in diesen kommenden Wochen, Monaten, ja nachher sind es effektiv Jahrzehnte. Gott versorgt sie. Es gibt was zu essen. Es klemmt daran nicht. Wurscht egal, ob Nutztier oder nicht. Er versorgt sie und das ist wichtig, es ist sogar überlebenswichtig. Und doch ist das Problem in seinem Kern ein anderes. Das Problem in seinem Kern ist, dass ihr Vertrauen zu Gott beschädigt worden ist. Und deshalb sprechen Mose und Aaron auch nochmal mit dem Volk. Verse 6 bis 8. Da heißt es, oder da sagen sie zum Volk: Heute Abend werdet ihr erkennen, es war der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat. Am Morgen werdet ihr sehen, wie herrlich der Herr ist. Denn der Herr hat gehört, wie ihr gegen ihn rebelliert habt. Wer sind wir denn schon, dass ihr gegen uns rebelliert? Und weiter sagte Mose: Der Herr gibt euch am Abend Fleisch zu essen und am Morgen Brot, damit ihr satt werdet. Denn der Herr hat gehört, wie ihr gegen ihn rebelliert habt. Auf uns, also Mose, Aaron, kommt es doch nicht an. Wenn ihr gegen uns rebelliert, rebelliert ihr gegen den Herrn. Es geht im Kern eigentlich um einen neuen Blick darauf, wer Gott ist. Es sind zwei Dinge. Zum einen, sie sollen neu sehen, dass Gott sie aus Ägypten rausgeführt hat. Dass diese ganze Geschichte mit den 10 Plagen, mit dem Ziehen dürfen, mit der Situation am Schilfmeer, mit dem Wasser, das sie in der Wüste bekommen haben und auch jetzt mit dem Wachteln, dass das, und Manna, dass das nichts ist, was zufällig passiert, dass irgendein Mose oder ein Aaron verantworten, sondern sie bekommen das neu vor Augen, es ist Gott, der uns durch diese Veränderung führt. Er ist es, der uns rausgebracht hat aus der Gefangenschaft, mitten in eine Zeit, die ganz merkwürdig und unsicher ist. Und er ist der, der uns dorthin bringt, wo er uns hinhaben möchte, in unser neues Zuhause. Es ist Gott, der das tut. Und das Zweite, das da damit zusammenhängt, ist, dass es heißt, sie sollen sehen, wie herrlich Gott ist. Hinter Gottes Herrlichkeit, da steht eine Wesenseigenschaft von ihm. Es geht darum, wie groß, wie mächtig, wie heilig, wie wild, stark und liebevoll Gott ist. Es ist etwas, das eine Mischung aus verängstigt und trotzdem begeistert sein bewirkt. das einem vielleicht die Nackenhaare hochstellt, zu sehen, wie herrlich, wie groß, wie mächtig, wie wild, wie liebevoll Gott ist. Dieses Wort der Herrlichkeit Gottes, das kommt noch an einer ganz anderen Stelle im Alten Testament vor. Wenn man ganz, ganz weit nach vorne geht, da gibt es diese Stelle, an dem König Salomo später den Tempel baut. Und da heißt es an diesem Tag, an dem Gott in den Tempel einzieht, dass seine Herrlichkeit sich auf den Tempel herablässt. Und die erleben, die Priester, die dort arbeiten, die erleben das so intensiv, dass sie nicht mehr arbeiten können. Als würde er sie aus dem Tempel rausdrücken, weil Gott mit seiner Größe, mit seiner Herrlichkeit dort Platz nimmt. Und sie bekommen einen neuen Begriff dafür, wer er ist, einen neuen Blick dafür. Und auch hier in der Wüste, schon viele Jahrhunderte davor, bekommen sie das so deutlich gezeigt. Ihr werdet morgen versorgt sein. Und ihr werdet daran erkennen, wer ich bin. Ihr werdet daran meine Größe, Macht, Herrlichkeit und meine Liebe erkennen. Auf gut Deutsch. Gott versorgt sie. Und sie erkennen, dass er der Versorgende ist, aber keine Servicekraft. Sie erkennen, dass er sie versorgt, aber dass er keine Servicekraft ist, sondern dass sie es mit dem großen, mächtigen, wilden, herrlichen, liebevollen Gott zu tun haben, der sie in diese Veränderung geführt hat und der sie wiederum aus dieser Veränderung auch hinausführen wird in etwas Neues. Da, wo du vielleicht gerade das erlebst, dass Gott dich in was Ungewohntes hineingeführt hat, aus dem, wo du sagst, boah, ich nehme das heraus in was Neues. Da erlebst du vielleicht Dinge, die, wo du sagst, die sind gesund. Die sind gut sogar, dass Gott mich in was Neues bringt. Vielleicht sind es Dinge, wo du sagst, Gott, es ist nötig. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock drauf, aber es ist nötig. Oder es ist etwas, wo du sagst, ich hätte es am liebsten nicht erlebt. Und du merkst, diese Veränderung, die ist erdrückend und schmerzhaft. Mitten da rein sagt Gott dir und mir, genauso wie im Volk Israel, ich bin es, der dich durch diese Veränderung führt. Vielleicht wächst für dich mit diesem Sonntag, mit diesem Abschnitt aus der Bibel ein neues Bewusstsein dafür, wer Gott ist. Dass er nicht unsere Servicekraft ist, sondern dass wir es, um es zum x-ten Mal betont zu haben, der große, mächtige, wilde, herrliche, heilige Gott ist. Der sagt, du bist wichtig für mich. Ich bin der, der dich versorgt. Und vielleicht führt es dich in genau so ein Gebet rein, das neu zum Ausdruck bringt, mit wem habe ich es hier zu tun? Ich möchte neu sehen, wer du bist. Ich möchte neu einen Blick auf deine Herrlichkeit bekommen. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, trotz dieser Veränderung nicht ins Murren, ins Rebellieren zu kommen, sondern bei dir Halt zu finden. Mitten in dem ganzen Zeug, das so wabbelig und unsicher ist, unbekannt ist und wo nicht immer klar ist, wohin geht jetzt der nächste Schritt. Sag Gott dir zu, ich bin derjenige, der fest ist. Es gibt so kreative Menschen, die bekommen das hin, dass sie irgendwo in ihrem Garten, in ihrem Vorgärtle oder auf dem Balkon oder auf dem Fenstersimse einen großen Stein stehen haben, auf dem steht, du bist mein Fels. Du bist der, der fest ist. In all dem, was wabbelig und unsicher ist, bist du der eine, der fest ist. Der jetzt schon weiß, was morgen kommt. Dass du der bist, der mich durch diese Veränderung führt. mit dem möchte ich reden und beten. Vater, du kennst uns durch und durch. Und du weißt, wie wir es mit Veränderungen haben, was gerade los ist, was gut und gesund ist, was nervig und notwendig ist und was schmerzhaft und eigentlich am liebsten ungeschehen sein sollte. Und ich bitte dich darum, dass du dich da drin mitten als der zeigst, der da durchführt. Mitten in all dem, was wabbelig, wackelig, unsicher ist, dass du dich als der zeigst, der fest ist, der wie ein Fels Halt gibt und der in diese Ungewissheit rein uns hilft, Schritte zu machen. Vater, du bist der, der jetzt hört, was Einzelne im Gebet zu sagen haben. Vater, danke, dass du nicht eine Servicekraft bist, sondern dass du der große, mächtige, herrliche, wilde und liebevolle Vater bist, der jetzt schon weiß, was wir morgen brauchen. Und ich bitte dich darum, dass du dich mitten in dieser Unsicherheit zeigst und uns hindurchführst. Amen.